Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. In den Sei-Briefen im Sommer 2022 hat Norbert Nikolaus ein Essay unter dem Titel »Vom Schweigen zur Stille« veröffentlicht. Diesen Beitrag möchten wir Ihnen heute gerne als Tonaufnahme dokumentieren. Zur Einstimmung ein Zitat von Satya Sai Baba: »Wer viel Lärm macht, hat die Wahrheit nicht erfasst. Das könnt ihr mir glauben. Stille ist die einzige Sprache derer, die sich selbst verwirklicht haben.« Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Thank you. Bereits in einer seiner ersten Ansprachen am 22.07.1958 in Gudur, als er zu Beginn noch bemerkte, dass seine Zuhörer im Freien auf der Straße und manche sogar in den Bäumen sitzen, kommt Sai Baba auf die Stille zu sprechen. Sie sei die Sprache der Selbstverwirklichten und somit auch das spirituelle Ziel seiner Zuhörer. Auch Dionysius Areopagita, eine schillernde Gestalt frühchristlicher Kirchenlehre, hat in seiner mystischen Theologie von der in das Geheimnis einführenden Stille geschrieben, mit der er in seiner Zeit durchaus äußerst umstritten einen klaren advaitistischen Standpunkt vertrat. Zahlreiche Mystiker bestätigen mit ihren Aussagen dieses letzte Ziel jeder spirituellen Suche. Schweigen und Stille sind für den Sucher also entscheidende Markierungspunkte auf seinem Entwicklungsweg und können ihn unterstützen, das gesetzte Ziel zu erreichen. Auch wenn es letztendlich der Gnade des Herrn überlassen bleibt, wann es erreicht wird. Alle großen Weisheitslehrer, gleich ob sie nun je nach ihrem kulturellen Umfeld Heilige, Gurus, Meister oder Erleuchtete genannt werden, sehen es als ihre Aufgabe an, ihre Schülerschaft mit den Prinzipien spirituellen Lebens vertraut zu machen. Dabei geht es nicht in erster Linie um sogenannte Techniken, nach denen Sucher oft fragen, sondern um Einstellungen auf ihrem Lebensweg. Eines der Prinzipien spiritueller Ausrichtung ist eine verstärkte Hinwendung nach innen, die zunächst einmal mit Schweigen verbunden ist. So bezeichnet Sai Baba Schweigen als die beste spirituelle Disziplin und einen ersten Schritt auf dem Weg zu Gott.
Die erste Voraussetzung für ein rechtschaffenes Leben ist, sich im Schweigen zu üben. Die Stimme Gottes kann im Herzen nur gehört werden, wenn die Zunge still ist, der Sturm sich gelegt hat und die Wellen sich beruhigt haben.
Natürlich ist damit nicht nur gemeint, nicht zu sprechen. Dem Sprechen gehen immer noch eine Reihe von Gedanken und Gefühlen voraus, sodass mit Schweigen weit mehr gemeint ist.
Schweigen bezieht sich nicht nur auf das im Zaumhalten der Zunge. Ihr solltet Schweigen nicht nur durch Nicht-Äußern von Gedanken üben, sondern auch bezüglich der Gedanken selbst. Euer Kopf sollte frei von allen Gedanken gehalten werden. Das ist wahres Schweigen.
Sai Baba weist auf die großen Weisen Indiens hin, die durch ihr Schweigen in der Lage waren, den innersten Kern ihres Seins, Ananda Maya Kosha, zu schauen und sich daran zu erfreuen. Sie konnten ihr Bewusstsein von der äußeren Welt zurückziehen und so in einen Zustand inneren Friedens verweilen. Diese Art von Schweigen wird Mauna genannt. Ein Erkenntniszustand jenseits der Sinne. Es gibt nun verschiedene Stufen des Schweigens, die zu diesem Zustand jenseits der Sinne führen. In der hinduistischen Tradition kennt man beispielsweise Karna Mauna, lediglich nicht sprechen. Kashta Mauna, überhaupt keine Kommunikation. Sushupti Mauna, den Geist zur Ruhe bringen. Mahamauna, vollkommene Ruhe, Erleuchtung. Mauna ist eine flexible Technik, bei der es nicht notwendig ist, einen bestimmten Ort aufzusuchen, eine vorgeschriebene Körperhaltung einzunehmen oder Menschen zu meiden. Die Praxis des Schweigens aber beginnt nicht damit, mit dem Sprechen aufzuhören, sondern schon mit der Aufgabe, der Absicht zu sprechen. Man hat experimentell festgestellt, dass bereits die Absicht zu sprechen körperliche Reaktionen hervorruft und beispielsweise den Blutdruck erhöht. Schon das Sprechen wollen, der Plan also, ist Teil des Kommunikationsvorgangs. Wenn man die Absicht zu sprechen aufgibt und Schweigen einhält, um die innere Fülle zu erfahren, werden die Türen äußerer und innerer Zerstreuung verschlossen. In diese Stille einzutreten, ist durchaus keine Flucht, sondern es eröffnet sich damit der Zugang zu den inneren Schätzen. Der deutsche Mystiker Angelus Silesius, 1624 bis 1677, schreibt über diese Erfahrung:
Gott ist so über alles, dass man nichts sprechen kann. Drum betest du ihn auch, mit Schweigen besser an.
Dies ist beispielsweise auch das Ziel von Japa, der Namenswiederholung, bei der alle Gedanken und Emotionen durch einen einzigen Gedanken, durch eine einzige Empfindung der Hingabe ersetzt werden. Bis schließlich selbst dieser eine Gedanke bzw. diese eine Empfindung aufgegeben wird, um die tiefste Stille zu erfahren. In seiner Ansprache vom 24.02.1965 fordert Sai Baba seine Zuhörer auf, ihren Mitmenschen diese Grundvoraussetzung für spirituelle Entwicklung nahezubringen.
Erklärt ihnen, dass Schweigen die erste Sprosse der Leiter ist, die durch Übung, Sadhana, zur Vervollkommnung führt. Dass Stille das Gütezeichen von Prashanti Nilayam ist. Dass man lernen muss, still zu sein, um jeden Ort zu einem Prashanti Nilayam werden zu lassen. Dass lautes Sprechen jene stört, die meditieren oder die Namen des Herrn rezitieren. Dass Lärm noch mehr Lärm erzeugt.
Stille ist Sprache und Ort zugleich. Sai Baba nutzt Sprache und Ort als Metaphern für das Unbeschreibliche, das nicht mehr benannt, sondern nur erfahren werden kann. Spirituelle Sucher haben schon immer Orte der Stille aufgesucht. Einsiedeleien, Klöster, die Bergwelt des Himalayas oder den Wald, der ja auch in Swamis bekanntem Ausspruch »Hands in Society and Head in the Forest« angesprochen wird.
Ihr solltet nicht eure Arbeit und euer Familienleben aufgeben, um als Einsiedler im Wald zu leben. Das ist nicht die rechte Art, euer Leben zu heiligen. Ihr solltet mit euren Händen für die Gesellschaft arbeiten. Doch in eurem Kopf sollte die Stille des Waldes herrschen.
In der Stille des Waldes beruhigt sich der Gedankenstrom des Menschen. Beruhigen sich die damit verbundenen Gefühle und ermöglichen es, dem Ziel der Suche näher zu kommen. Denn wenn das Gemüt in Aufruhr ist, gerät es leicht außer Kontrolle. Sai Baba weist darauf hin, wenn er sagt, in der Stille des Gemüts kann das alldurchdringende Göttliche erfahren werden. Auch das in den Veden enthaltene älteste Wissen der Welt hat der Mensch nur in der Stille seiner Seele erfahren, wie Swami sagte. Es kann nicht vom menschlichen Verstand erfasst werden.
Ich will euch sagen, was die ersten Schritte auf dem Weg sind. Sucht die Stille. Dann könnt ihr leichter erkennen, dass hinter weltlichem Glücklichsein das Galoppieren der Gedanken steht. Haltet sie zurück. Wendet sie dem ruhigen See des Glücksbewusstseins zu, der sich tief in eurem Inneren befindet. Verliert alle Furcht, indem ihr die Gedanken auf das eine richtet, denn Furcht entsteht nur, wenn es ein zweites gibt.
Eine der Grunderkenntnisse der Mystik ist die, dass sich das, was sich hinter der Welt der Erscheinungen verbirgt, nicht benannt werden kann. Denn sobald man der Sache einen Namen gibt, hat man diese auf die Ebene der Dualität gezerrt, auf der sie nicht existiert. Diejenigen, die etwas darüber aussagen, haben es nicht erkannt. So wie es im ersten Vers des Buches Tao Te King des Lao Tse heißt, das Tao, das benannt werden kann, ist nicht das ewige Tao. So kann auch alles Sprechen oder Schreiben über Gott nur mit Bildern und in Analogien angedeutet werden. Schon bei Augustinus heißt es,
wenn nämlich du etwas aussagen willst und du hast es in Worte gefasst, dann ist es nicht Gott. Wenn du etwas begreifen konntest, dann hast du statt Gott etwas anderes begriffen. Das ist er nämlich nicht, was du begriffen hast.
Auch Dionysius weist auf diese Erfahrung hin, die eng mit dem Begreifen und somit mit der Sprache verknüpft ist.
Und wenn jemand, der Gott schaut, begreift, was er schaut, dann hat er ihn nicht gesehen, sondern vielmehr etwas von seinen Wirklichkeiten und Erkenntnissen.
Obwohl die Schriften des Dionysius Areopagita historisch nicht eindeutig einem Verfasser zugeordnet werden können, als Verfasser gelten sowohl der Paulus-Schüler im ersten nachchristlichen Jahrhundert als auch ein unbekannter christlicher Autor des 6. Jahrhunderts, haben seine Schriften für die Theologie der orthodoxen Kirche sowie für die spätmittelalterlichen Theologie des Westens eine außerordentliche Bedeutung gehabt. In seiner berühmten Schrift De Mystica Theologia behauptet dieser Dionysius, dass die Verneinung aller Eigenschaften Gottes der einzige Weg sei, um sich dem übersinnlichen Göttlichen durch die Negation seiner menschlichen, ausdrückbaren Attribute annähern zu können. Diese Auffassung kennen wir in der hinduistischen Tradition als Neti-Neti, einer analytischen Methode des Jnana-Yoga, bei der der spirituelle Aspirant oder Schüler durch Negation, nicht dies, nicht das, die Natur des Brahman erforscht. Rudolf Steiner hat einmal in einem seiner Vorträge 1920 diese Auffassung von Dionysius paraphrasierend so erklärt.
Du erreichst die Gottheit nie, wenn du ihr auch nur einen einzigen Namen gibst. Denn der ganze Seelenprozess, der darauf hinausgeht, Vollkommenheiten in den Dingen zu finden, der darauf hinausläuft, das Wesenhafte der Dinge zu suchen, es zusammenzufassen, um es dann in dieser Zusammenfassung der Gottheit anzuheften. Das führt niemals zu dem, was man Erkennen der Gottheit nennen kann. Du musst so werden, dass du dich frei machst von all dem, was du in den Dingen erkannt hast. Du musst dein Bewusstsein vollständig reinigen von all dem, was du an den Dingen erfahren hast. Du musst nichts mehr wissen von demjenigen, was dir die Welt sagt. Du musst alle Namen, die du gewohnt bist, den Dingen zu geben, vergessen und dich in einen Seelenzustand versetzen, wo du von der ganzen Welt nichts weißt. Wenn du das in deinem Seelenzustand erleben kannst, dann erlebst du den Namenlosen, der sofort verkannt wird, wenn man ihm irgendeinen Namen beilegt. Dann erkennst du den Gott, den Übergott in seiner Überschönheit. Aber schon die Namen Übergott und Überschönheit würden störend sein. Sie können nur dazu dienen, dich hinzuweisen auf dasjenige, was du als Namenloses erleben musst.
Dieser Erkenntnisweg in Bezug auf die Natur Gottes kennt man auch unter dem Begriff der negativen Theologie, die davon ausgeht, dass jeder Gedanke über Gott sowohl unmöglich als auch fehlerhaft ist und dass die göttliche Natur dermaßen erhaben ist, dass sie das menschliche Begriffsvermögen übertrifft. An Timotheus richtet sich Dionysius also wie folgt.
Du, o lieber Timotheus, beschäftige dich intensiv mit den mystischen Betrachtungen und lasse die physischen Erfahrungen beiseite, sowie die geistigen Tätigkeiten und alles, was physisch erfahrbar und geistig erreichbar ist und alles, was nicht existiert und was existiert. Und lasse dich in der Weise der Unwissenheit aufziehen, soweit es möglich ist, zur Vereinigung mit dem, der alle Wirklichkeit und Erkenntnis übersteigt.
In der Weise der Unwissenheit heißt, dass Vernunft und Verstehen, die beide an Sprache gebunden sind, überwunden werden müssen und das Schweigen angesagt ist. Dionysius weiß, dass die geistigen Dinge immer weniger der Sprache bedürfen und dass sie nicht mit der Vernunft erfasst werden können. Je nachdem, auf welcher Ebene der Erkenntnis sich der Sucher befindet, verändert sich auch seine Sprache bzw. seine Ausdrucksfähigkeit.
Dort, wo wir von oben bis zu den untersten Wesen herabsteigen, erweitert sich die Sprache entsprechend dem Maß des Abstiegs. Jetzt aber, wo wir von unten bis zum Transzendenten hinaufsteigen, verringert sie sich entsprechend dem Maß des Aufstiegs. Und am Ende des Aufstiegs wird sie völlig lautlos und mit dem Unaussprechlichen gänzlich vereinigt.
Solche Aussagen basieren auf der unbedingten eigenen Erfahrung und sind nicht im Diskurs zu erläutern oder gar zu beweisen. Ihre unerkennbare und unaussprechliche Unendlichkeit können wir nicht fassen, nicht kennen. Sie ist nicht von dieser Welt, schreibt Dionysius. Und daher wird die herausragende Bedeutung dieser Schriften in der Theologie, wie hier von Martin Luther, auch heftig kritisiert.
Mir passt es ganz und gar nicht, dass man jenem Dionysius, wer er auch immer war, so viel zugesteht, obwohl sich bei ihm nahezu nichts an solider Bildung findet. Denn was in der himmlischen Hierarchie bezüglich der Engel erwähnt wird, welche Autorität oder Vernunft habe da, so frage ich, seine Beweisführungen? Sind das alles nicht seine eigenen Gedankenfündlein und Träumen zum Verwechseln ähnlich, wenn du unvoreingenommen liest und urteilst? In seiner mystischen Theologie erweist er sich als höchst verderblich, indem er mehr als Platoniker denkt, denn als Christ. Christus lernst du dort so wenig kennen, dass du ihn vielmehr wieder vergisst, wenn du ihn bereits kennst. Ich rede aus Erfahrung.
Nun steht Mystik für die Kirchen und die ihnen zugrunde liegende Theologie oft in dem Verdacht der Beliebigkeit von Erfahrung und wird ohne fundierte biblische Lehre als äußerst fragwürdig angesehen. Denn ohne biblische Grundlage, so heißt es, gerate der Mystiker in Gefahr, sich ein personalisiertes Gottesbild zu schaffen, das auf seinen subjektiven Erfahrungen und nicht auf der Bibel basiere. Es wird auch bemängelt, dass eine höhere Aufmerksamkeit auf die Wirksamkeit des Spirituellen oftmals zur Folge habe, dass theologische Erkenntnisse auf der Strecke bleiben. Von daher ist auch verständlich, dass die mystische Erfahrung in den streng theologisch orientierten Religionen einen schweren Stand hat. Hier muss Karl Rahners berühmter Satz verstörend wirken: Der Fromme vom Morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Mystiker aller Kulturen haben mit ihrer Erfahrung des Absoluten stets auf das Schweigen hingewiesen, das schließlich zur Gotteserkenntnis geführt habe. Der syrische Mystiker Shihabuddin Yahya as-Suhrawardi, der wegen Ketzerei hingerichtet wurde, beschreibt folgende 5 Grade der Bekenntnisse des einzigartigen Gottes.
Es gibt keinen Gott außer Gott. Es gibt kein Er außer ihm. Es gibt kein Du außer dir. Es gibt kein Ich außer mir. Schweigen.
So dann auch Meister Eckhart, 1260 bis 1328, der immer wieder von einem ledigen Gemüt sprach, das alle Namen, Dinge und Bilder, die der Mensch jemals in sich aufgenommen hat, vergessen haben muss, bevor es dem Gott im Inneren begegnen kann.
Solche Menschen mögen wissen, das ist das Allerbeste und Alleredelste, wozu man in diesem Leben kommen kann, ist, wenn du schweigst und Gott wirken und sprechen lässt.
Auch für Johannes Tauler, 1300 bis 1361, der zusammen mit Meister Eckhart und Heinrich Zeuse zu den bekanntesten Vertretern der spätmittelalterlichen deutschsprachigen Mystik gehört, ist Schweigen die Voraussetzung der Gottesbegegnung. Denn soll Gott sprechen, musst du schweigen. Soll Gott hineingehen, müssen alle Dinge ausgehen. Und weiter:
Und darum sollst du schweigen. Dann kann das Wort von dieser Geburt in dich hineinsprechen. Und es kann von dir vernommen werden. Aber gewiss, willst du sprechen, dann muss es verstummen. Man kann dem Wort nicht besser dienen als mit Schweigen und hinhören. Gehst du denn ganz aus, so geht Gott ohne allen Zweifel ganz ein. Weder mehr noch weniger. So viel aus, so viel ein.
Der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard beschreibt seine Gebetserfahrung so:
Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich ein noch größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.
Und die zeitgenössische Mystikerin Yolande Durán Serrano hat nach ihrer Erfahrung des Erwachens von dieser Sache gesprochen, von Luminosen, dem sie keinen Namen geben konnte.
Aber von dieser Sache sprechen zu wollen, von ihr selbst, von dieser Sache, die ständig da ist, ich glaube, das geht nicht. Es ist nicht möglich, dieser Sache ein Wort anzuhängen. Welches Wort es auch sei, es liegt immer daneben. Es lässt sich nicht sagen, was diese Sache ist. Wenn du es versuchst, sprichst du bereits über das, was in ihr erscheint.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Sie hörten ein Essay von Norbert Nikolaus, den er in den Zeilbriefen im Sommer 2022 veröffentlicht hat. Für die Realisation bedanke ich mich bei Inge Sadei und Bodo Grimm. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.